Der RS3 Podcast.
Montagabend kurz nach der Nacht, Zeit für Fokus hier auf der RS3. Mein Name Marina Villa. Das Matterhorn voller Schweizer Kreuz, die Pyramide von Gizeh voller Hieroglyphen und das Landesmuseum voller Sternchen. Der Gary Hofstetter hat schon ganz viele Gebäude, Landschaften und Monumente mit seiner Lichtkunst verwandelt. Weltweit bekannt worden ist er, wo er in der Antarktis Eisberg beleuchtet hat. Seine nächsten Auftraggeber sind die Scheichs in Abu Dhabi. Die wollen, dass der Gary Hofstetter in ein Emirates Palace mit Licht in ein Märchenschloss verwandelt. Bevor er auf Abu Dhabi reist, ist der Gary Hofstetter heute Abend da bei uns. Jetzt Gary Hofstetter, ein Malerin malt, ein Musiker musiziert und ein Lichtkünstler macht einfach Licht.
Ja, er macht Licht ganz am Schluss. Aber bis es so weit ist, sind natürlich verschiedene Sachen involviert und Überlegungen und Diskussionen und Abklärungen. Und auch Grafiker stellen für die Sachen, bis es dann so weit ist.
Das klingt ja alles extrem technisch. Jetzt müssen wir uns das irgendwie mal versuchen vorzustellen, weil das Radio hat einen Haufen Vorteile, aber nicht, dass man Bilder sieht. Man muss sie schaffen. Also wenn wir jetzt, sagen wir jetzt Matterhorn nehmen, das ist etwas, was die meisten kennen. Sie haben das beleuchtet mit Schweizer Kreuz. Erzählen Sie mal, was haben Sie da gemacht? Wie ist das gegangen und wieso ist das so ein Erfolg?
Ich hatte das schon lange im Kopf gehabt, das zu beleuchten, wegen der Gletscherschmelze, wegen Gletscherschwund, Permafrost, der auftaucht, als Umweltschutzaktion. Ich hatte das seit 2 Jahren im Kopf gehabt. Man hat dann angefangen zu überlegen, weil ich selber auch eine Helipilotenausbildung habe, noch nicht gewusst. Man kann es nicht vom Boden aus machen, man muss es aus der Luft machen. Das Licht geht so einen langen Weg.
Also das heisst, die Spots, die sind in den Helikopter gewesen und nicht am Boden?
Ja, das war eine Weltpremiere gewesen, wo eigentlich ist das verboten, das ist technisch nicht machbar, das ist auch nicht zertifiziert. Aber das Batzel und das Departement vom Herrn Leuenberger, damals Bundespräsident, haben sich persönlich darum bemüht. Und dann hat man das in Zusammenarbeit mit dem Batzel und der Heli-Firma Helo, die das auch mit unterstützt hat, gemacht. Wir haben 3 Anläufe gebraucht. Jetzt muss man sich vorstellen, 3 Helikopter auf 1000 Meter Höhe, jede 300 Meter unter dem anderen versetzt, in einer Linie. Unter jedem Helikopter 15 Meter unten dran ein laufender Dieselgenerator, der den Starkstrom liefert, mit einem Kabel, das in den Helikopter reingeht. Die Schiebetür offen, es ist minus 43 Grad dort oben. Die Hosen sind gefroren, in jedem Helikopter hat es einen Projektor. Und dann sind wir 700 Meter vom Hörnligrad weg gewesen und haben so jeden Helikopter ein Bild können projizieren, 300 auf 300 Meter. Und dann habe ich die Heli so lange übereinander dirigiert, ich im Obersten, da habe ich gesehen, was die unteren 2 machen, bis die Schweizer Kreuz alle aneinander gewesen sind. Und dann hat es 1100 Meter ein Lichtbild gegeben. Das grösste von der Welt bis jetzt.
Sie haben gesagt, es ist unüblich, dass man das macht. Jetzt ist ja das Matterhorn im Vergleich zu einer Hausfassade nicht einfach gerade, sondern das hat ganz viele Furchen drin, Bewegungen, Kanten. Was ist dort das Spezielle, wenn es so etwas ist und eben nicht einfach eine gerade Fassade wie beim Bundeshaus, wo man vielleicht nachher noch drauf kommt?
Das ist richtig. Wir sind total 8 Helikopter gewesen, unter Kontrolle vom Bundesamt für Zivilluftfahrt, das überwacht hat die Operationsnacht unter Sichtflugbedingungen. Und man hat gewusst, weil es ja schräg ist und über 2 Seiten, kann der Fotograf, und das ist ja noch die andere Problematik, wie tut man in einem vibrierenden Helikopter Nachtaufnahmen auf die Distanzen das Restliche aus der Foto rausholen, wenn nebenbei das Licht, die Projektionen sich noch bewegen. Wir haben sogar bei der NASA angeläutet, um zu fragen, wie man das macht. Aber dann haben sie gesagt, just try it. Die haben keine Lösung für das. Und wir haben gewusst, der Fotograf, dass er will nur Glück haben, wenn er im richtigen Moment einmal abdruckt. Und dann muss genau hinter der Heli in der Projektionslinie sein. Dann sieht man es am besten. Und der Fotograf dort mal, der für Keystone mit dabei war, der hat das geschafft. 245 Fotos und 3 sind gut gewesen.
Ein rechter Verschleiß, hä? Schwierig.
Ist digital. Ja, von der Foto ist digital.
Hat ja, ja, ja.
Aber ich musste mehrmals mit dem Heli Anlauf nehmen, wieder einen Kreis fliegen und im Flug an, dass er ruhig ist. Und ein Foto ist die beste gewesen. Und 3 hat man noch brauchen und der Rest ist vergewackelt, verzittert und so.
Und wie wichtig ist es denn, dass es eben nicht nur im Moment festgehalten ist, also für die paar, die das gerade sehen, in dem Augenblick, wo der stattfindet, sondern dass das fotografisch festgehalten werden kann? Wie wichtig ist das für Sie?
Sehr, sehr, weil das ist ja das, was dann kommuniziert. Das haben ja vielleicht etwa 15 Leute gesehen, Piloten, Flughelfer, Mitarbeiter. Und von Zermatt unten hat man es nicht gesehen, weil der Winkel nicht gestimmt hat. Und die Fotos, das ist nachweislich in 7.500 Zeitschriften und Zeitungen um die Welt gegangen, in 150 Fernsehstationen, ausgestrahlt worden und immer ist genannt worden, dass ich das gemacht habe, wegen dem Gletscherschwund. Also die 21.000 Liter Kerosin, die wir dort gebraucht haben, in diesen 3 Versuchen, auf 3 Monate verteilt, das ist Peanuts im Vergleich zu den Hölzern, die man braucht, um die ganze Werbung und Medien hier anheizen.
Gut, aber bleiben wir gleich noch einen Moment dort. Sie sagen, Sie haben das gemacht, um ein gewisses Bewusstsein zu wecken. Das ist bei gewissen Expeditionen, die Sie machen, der Fall. Jetzt kann man ja sagen, es ist einfach eine clevere Idee. Und Sie sind der Erste oder einer von den Ersten, der auf so eine Idee gekommen ist. Also was soll da die Nachhaltigkeit sein von so etwas?
Nachhaltigkeit ist ganz klar in den Fotos manifestiert. Die sind so schön. Wenn die Umgebungsfarbe stimmt, der richtige Moment, der richtige Fotograf, das Filmmaterial. Und es ist ja so, wenn man, das ist wie ein Artikel oder ein Beitrag, nur ist es halt ein Foto von einem Eisberg verzaubert oder eine Pyramide oder die Weisse Wüste, die Kalkmonumente, die UNESCO jetzt werden, ist festgehalten. Und das geht dann nachhaltig in Bücher, in Zeitungen, in Artikel. Und wird so den Leuten mitteilt, schauen, das muss man schützen, das ist schön, das ist UNESCO geworden, wie jetzt das Weingebiet im Wäldschen. Dort ist Nachhaltigkeit.
Jetzt, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, Schweizer Kreuzchen aufs Matterhorn projizieren ist vielleicht nicht wahnsinnig kreativ, aber trotzdem.
Es ist sehr kreativ, würde ich meinen, weil das Matterhorn ist der König der Berge und der steht eben wirklich von der Erdgestalt, die sich der formiert hat, der steht eben sehr alleine dort. Und das ist schon extrem selten. Und Schweizer Kreuzchen drauf projizieren, wissen Sie, ganz am Schluss ist Projektion vielleicht 1%, 2%. Aber der Prozess ist ja spannend. Was alles muss über Jahre im Kopf abgehen und mit Leuten und Behörden und Departementen und Firmen motivieren, zum Mitunterstützen, Bewilligungen geben, das Zeug auch sichern, wie mit den Russen im Südpol, in der Antarktis, bis das statt. Das ist der hauptkreative Part. Klar, Schweizer Kreuz ist nicht kreativ am Matterhorn, aber es ist eine irrsinnige Aussage. Was aber kreativ ist, ist, ich habe versucht, Giraffenmuster anzuprojizieren. Nur braun ist gemäss Physik nicht so eine gute Farbe wegen der Wellenlänge zum Projizieren. Rot wäre übrigens die beste. Und man hat das nicht gesehen. Und ich wollte das machen, weil ich in einem Buch gelesen habe, in Europa gibt es 2 Berge, wo der Bergspitz noch vom afrikanischen Kontinent vom Massiv ist, von den Massen, die sich da umgewälzt und überlappt haben. Und das Matterhorn ist einer von diesen 2 Bergen in Europa, wo der obere Teil nachweislich bewiesen worden ist, es ist afrikanisches Gestein.
Jetzt wollen wir die Optik kehren. Was habe
Sorry,
ich?
Das ja, wäre kreativ. Dann.
Das ist kreativ. Ja, genau. Gut. Jetzt wollen wir die Optik kehren. Was habe ich als Zuschauer, Leserin, was auch immer davon, wenn ich jetzt das Matterhorn sehe, das mit Schweizer Kreuzchen beleuchtet ist? Ist doch sonst schon ein total sensationeller Berg. Für was?
Ja, der Berg ist neutral, x-mal um die Welt. Mit Schnee, ohne Schnee, Herbststimmung, Winterstimmung, Sommerstimmung. Dann ist wieder mal ein Bergsteiger abgestürzt, dann ist wieder in den Zeitungen. Aber mit dem Schweizer Kreuz, das ist eine einmalige Geschichte, wo natürlich auch der Patriotismus oder der Berg, das Land Schweiz, ich will jetzt da nicht für Tourismus werben oder für Zermatt. Es ist einfach eine irrsinnig schöne Geschichte gewesen, mit einem Hintergrund, der nachhaltig geschwungen hat. Und ich sage Ihnen, es sind nicht nur Schweizer, die Freude haben, wenn irgendwo Schweizer Kreuz auftauchen in ihren Beleuchtungen.
Das Matterhorn ist ein Beispiel, wo wir jetzt geredet haben, weil das Matterhorn sozusagen jeder kennt. Aber es gibt andere Sachen, die Sie in der Schweiz vielleicht zum dort mal noch bleiben machen. Beispielsweise das Landesmuseum, wo dann so voller Sternchen ist. Auch dort Lichtkünstler, was ist dort das Kreative? Es ist ja wohl auch nicht Sternchen an die Fassade projizieren per se.
Ja, sie sind nicht schlecht am sich anzutasten. Das Licht habe ich zum entwickeln, um meine Events zu verschönern. Ganz klar. Und daraus ist etwas entstanden. nicht gesucht, einfach entstanden und ich habe das laufen lassen.
Also können wir da vielleicht eine Klammer machen? Sie haben angefangen als Eventorganisator und haben gefunden, es ist ein bisschen stier und ein bisschen langweilig. Wie könnte ich es besser machen? Und haben das Licht als Element entdeckt. Erkannt.
Ja, genau. Genau. Von aussen das Gebäude beleuchten, wenn ich inwendig eine Modenschau auf Schlittschuhe mache, im Palace Hotel St. Moritz oder im Dolder dort mal die Shows. Von außen verzaubern, dass inwendig auch etwas stattfindet. Eine ganzheitliche Ambiente schaffen. Und das im Landesmuseum war eine Anfrage vor 6 Jahren von der Direktion, wie kann man das verstaubte Landesmuseum der Bevölkerung sympathisch näher bringen? Und die Frage war im Sommer. Und ich bin unter dem Torbogen gestanden und habe reingeschaut in den Hof und habe gelacht und habe das schon gesehen vor meinen Augen und ich habe gesagt, eine Eisbahn, Bratwürst, Gourmet, Fondue, rund um Tannenbäume und alles blau ausgeleuchtet mit weissen Sternli-Ritzen, Zürichblau natürlich. Und das in einer Art Weihnachtswelt, ich will jetzt das Wort Märlischloss vermeiden, es ist ein Nationalmuseum, verzaubern. Und gratis Eintritt. Das alles finanziert mit Sponsoren und Unterstützung vom Landesmuseum. Und das Kreative ist ja schon im Vorfeld das Ganze eins zu eins. Visuell sehe ich das. Ich spüre es. Wenn ich es spüre, ist es schon passiert. Und dann zuerst gesagt, ich sehe verrückt und nach einer Woche sind sie gekommen. Also, probieren wir. Aber sie müssen alles machen. Das ist ja klar. Hat das auch noch nie gemacht. Aber innerhalb von 4 Wochen hat man es dann durchgezogen und es ist gestanden. Und jetzt hat das 5 Jahre stattgefunden und findet das als 6. Mal statt. Noch jemand anders jetzt.
Vielleicht noch eine letzte halbtechnische Frage. Wir haben jetzt immer über die Wirkung geredet, wie denn das aussieht am Matterhorn im Landesmuseum. Ich bin letzte Woche bei Ihnen gewesen und die Platten, es sind Glasplatten, die Sie vor Projektoren anstellen, legen, die sind ja die Zeichnung getroffen haben. Also das sind Glasplatten, Grössenordnung, was sind die? 25 auf 25 Quadratzentimeter ungefähr. Wie bemalen Sie die selber und wie wählen Sie die Sujets aus?
Jetzt sind wir beim zuerst technischen Part. Das ist gehärtetes Glas, das über 200 Grad aushält, dass es nicht zerspringt. Zweitens, das Kreative ist das Malen. Darauf mit einer Spezialfarbe, die nicht verbrennt. Und dann tue ich zum Teil die Glasplatten, die Farbe bearbeiten, mit Zahnarztinstrument ritzen. Darum wird dann das so schön nicht vorne. Oder ich lasse gemalte, das ist eine spezielle Technik, die dann das Gemälde darüber transportiert. Und dann ist wieder Kunst während dem Malen im Kopf haben. Ich muss es so klein malen, dass die vorne so gross ist. Und wenn der Streifen zu gross ist, ist es dort vorne so wüst, weil es über das ganze Gebäude nur eine Farbe hat. Und dann muss ich noch Projektionsinstanzen im Kopf haben. Beim Malen. Ich muss das Gebäude im Kopf hin haben, wenn ich das male. Aber ein Logo kann ich nicht malen und ein Foto von einem Eisbär kann ich auch nicht malen. Das tue ich fototechnisch im Computer bearbeiten und das wird auf speziell hergestellte Folien printet, zugeschnitten und zwischen 2 Glasplatten gelegt und dann projiziert.
Und dann nehmen Sie immer wieder die gleichen Glasplatten führen und tun die vorne rein und dann wird das mehrfach verkauft.
Verkaufen tun wir nicht. Das ist einmal grundsätzlich so. Nein, die Glasplatten haben so Standardzüge, wo die Leute auch fragen, oh, das haben wir, wollen wir, das haben wir eh gesehen, das würden wir auch gerne wollen.
Was sind denn so begehrt, ausser der Schweizer Kreuzli?
Also die Sterne, und Schweizer Kreuz, das ist ja schon, das ist ein Riesenschlager, kann man sagen, am Radio. Und es geht einfach gut aus und man versteht es auch. Wissen Sie, Sie können psychedelisch malen, dann finden es ein paar lustig, ein paar finden es schön und ein paar sind fassungslos und enttäuscht, weil es zu wirr ist. Aber ich habe gemerkt, in diesen Beleuchtungen, Sie müssen, wir haben es noch von der Kreativität gehabt, von der Sujet. Dort ist das Kapital. Die Kreativität kannst du nicht kaufen. Die hast du oder hast du nicht. Punkt. Nach mit Lebenserfahrung gepaart und viel gereist, entwickelt die sich. Und wenn man die Augen offen hat. Und dort ist es vergraben. Zum Beispiel auf die Idee gekommen, mit der Bewilligung vom Bund, vom Parlamentsdienstchef und von der Parlamentschefin, dass ich das Spinnennetz aufs Bundeshaus projiziere im 202. Das hat man alles abgemacht vorher. Zuerst hat es geheissen, nein, außer du hast eine gute Begründung. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das, weil ihr arbeitet ja vernetzt. Und dann hat man ein schwarzes Bundeshaus mit Spinnennetz gehabt. Und die Leute haben natürlich jedes Mal geklatscht. 10'000 Leute auf dem Bundesplatz gestanden, die haben geklatscht. Jetzt ist es ihnen überlassen. ob, wie im Asterix-Buch man sagt, die spinnende Schweizer oder verstaubtes Bundeshaus, 100-jährig, spinnen nicht so, das Schweizer Kreuz hinein, so geputzt, 100-jährig oder vernetzt arbeiten. Das können Sie mit, das ist eben Kreativität dann mit dem Licht.
Also, wir sehen und hören, glaubt, der Gary Hofstetter, der macht das eine oder das andere. Das hören wir nach der Musik, also ein bisschen, wie er dort angekommen ist, wo er jetzt ist. Das erste Stück, das wir hören, ist Mike Oldfield in the Beginning. Das ist der Fokus. Der Gary Hofstetter ist Mitte 40, Lichtkünstler, Eventorganisator. In einem früheren Leben war er Investmentbanker und Börsenchef gewesen, Helipilot, Hauptmann im Militär. Gary Hofstetter, als ich bei Ihnen zu Zumiken im Büro war, oder als ich reingekommen bin, war ich zuerst mal erschlagen gewesen. Alles voller Zeug und mitten drin neu im Ziel. Also, um das noch ein bisschen bildlich zu machen, Berge von Papier und Dokumenten, Flugzeugplakate an der Wand, Modellflugzeug auf dem Tablar, Modellauto, Plakat von Flügerstaffeln, Militärauszeichnungen, Fluguniform, CDs und, und. Wieso so viele Sachen?
Wenn man täglich konfrontiert ist, mehrschichtig, über verschiedenste Zeitzonen, mit verschiedensten Institutionen und Menschen, und verschiedenste Projekte laufen, sei es auf Design oder Events oder Lichtkunst oder eine Expedition, das ist halt jetzt bei uns so, dann ist es vielleicht noch ein bisschen ratsam, wenn man gewisse Sachen immer ein bisschen präsent, latent um sich herum hat. Und da vergisst...
Also Sie brauchen es als Inspirationsquelle?
Ja, eindeutig. Das sind Sachen, die ich schon vergessen habe. Und es ist auch das Unterbewusstsein. Ich arbeite sehr viel als Mensch mit dem Unterbewusstsein. Ich realisiere etwas, denke an, tue es weg und irgendetwas steht da rum und tue dann mein Unterbewusstsein wieder latent sensibilisieren. Das läuft noch, dort bist du engagiert, das solltest du noch machen, das kommt jetzt, das willst du noch. Und so, das ist ein der Grund. Und der andere Grund ist der Zeitgrund, oder? Das ist jeden Tag noch mehr und noch schneller. Und ich habe alles unter Kontrolle in diesem Büro, das muss man sagen. Aber es ist die Produktionswerkstätte des Allen, oder?
Ihr Büro mit diesen tausend Sachen hat mich eigentlich als Zimmer von einem 14-Jährigen erinnert. Und ich habe mich dann einfach gefragt, ob Sie ein grosser Bub sind, der seine Träume auf eine unheimlich clevere Art realisiert hat und laufend weiter realisiert.
Ich bin nicht nur ein Bub, ich bin ein Lausbub. Und die Sachen dort drin, Sie haben ja gesehen, ich mache ja Design, habe viele Sachen, Flugzeuge, die wir umgespritzt haben, es hat Autos, die wir lackiert, ich habe Globi-Bücher kreiert, das hat mit dem Design zu tun. Und das Militär, das ist halt jetzt, das ist ein wichtiger Part in meinem Werdegang. Da ich auch weltweit Spezialtruppen ausbilden, wie man abgeschossene Piloten rettet. Ich bin auch in diesen Militärwettkämpfen, in diesen verschiedenen, im OK, Swiss Air Force Competition in Emmen, Swiss Tank Challenge in Thun, Swiss Raid Commando, ist der weltgrößte Militärwettkampf, hat letztes Wochenende stattgefunden. Und dort arbeite ich mit. Sponsoring, Logos, Marketing. Und das ist wichtig. Und aufgrund von meiner militärischen Ausbildung, viel im Gebirge gewesen, Gebirgsgrenadier, auch viel im Ausland bei ausländischen Spezialeinheiten, das ist dann abgewandert, die Ausbildung, das, was ich dort gelernt habe, hilft mir auch, die Expeditionen in diesen Extremländern, Regionen zu realisieren.
Bleiben wir mal noch schnell beim Bub und beim Lausbub.
Ich tue gerne augenzwinkernd seriöses Zeug umsetzen. Punkt.
Das sollen wir die Sendung hier beenden.
Das ist Ihnen überlassen, Sie wollen spannend weiter haben.
Also, mit einem Augenzwinkern gute Sachen machen.
Ja, weil oft habe ich einfach das Gefühl, viele sehen etwas zu kompliziert. Und ich sehe es etwa die zu klar. Und eines meiner Markenzeichen ist Geschwindigkeit. Weil oft ist es klar, um was es geht. Und nachher ist nur noch der Esprit, das Engagement, das Feuer und das gezielt darauf aufschauen und das versuchen umzusetzen. Und wenn es links und rechts chattert, nicht ablenken lassen und das Ziel vorne nicht vergessen. Machen. Just do it. Und nicht drüber schwätzen.
Jetzt, wenn ich Ihnen vorher so zugelassen habe bei dieser Aufzählung mit was Sie alles machen, habe ich gedacht, nicht wirklich bescheiden. Ist das etwas, das Ihnen fremd ist?
Bescheiden. Ich bin ganz ein normaler Typ. Ich bin der Gary und das ist auch das, was rundum meine Kunden schätzen. Und mit mir kann man reden, mir kann man auch aufs Nattel anrufen. Ich bin völlig normal.
Und aber was hat das mit Bescheidenheit zu tun?
Bescheidenheit ist, dass man nicht abhebt, dass man immer mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, dankbar ist, dass man gesund ist, dass man geradeaus gehen kann, dass man Augen hat zum Schauen, ein Maul zum Reden und Ohren zum Hören.
Trotzdem, es könnte ja so ein bisschen der Verdacht aufkommen, quasi ich. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das mache ich.
Ja, das fragen mich ja die Leute, was machst du alles? Dann muss er das und das. Und wenn das einem nicht passt, dann soll er weggehen oder mich in Ruhe lassen. Ich lasse ihn ja dann auch in Ruhe. Also ich bin so frei, mental so frei. Ich brauche, Sie haben es vorher richtig gesagt, ich schaffe nicht mehr, würde ich sagen, ich bin. Ich lebe. Und da hat es viele Leute um mich herum, die das mittragen und unterstützen und mitmachen.
Ihre Firma ist nicht wahnsinnig gross. Sie sind etwa 20 Leute, wenn ich es recht im Kopf habe. Wie machen Sie? Also ich habe vorhin ein Büro ein bisschen beschrieben in Zumiken. Also es ist auch total unprätentiös. Das kann man vielleicht noch sagen. Es ist überhaupt nicht hip oder stylisch. Es ist irgendwie in einem Block in Zumiken. Ist das ein Entscheid gewesen, zu sagen, das machen wir ganz einfach und eine Art Low Profile?
Ja, sind wir auch viel draussen. Es soll auch Low Profile sein. Nein, das haben wir eigentlich nie gedacht. Das sind wir. Wir sind 8 Leute in der Agentur, wo Buchhaltung, Administration, wir haben einen eigenen Mann, der die Wagen, unseren Wagenpark, Land Rover, Dieselgeneratoren, Projektoren, 15 Projektoren, das alles wartet. Und wir haben einen Grafiker, und ich habe eine Marketingassistentin. Wir sind dort in 8 Leute und wir sind 12, jetzt dann 14 im Lichtkunstteam. Zum Teil temporär, zum Teil fest angestellt. Je nach Sprachbegabung oder die einen vertragen die Kälte, die anderen die Wärme. Das ist auch noch etwas, kann nicht jeder überall an, oder?
Wir haben gehört, minus 43 Grad im Heli wäre für mich zum Beispiel gar nichts.
Ja, dort sind sogar die Hosen gefroren gewesen, wo ich Knie bin, sind sie verbrochen. Ich habe noch nie Stoff verbrochen gesehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, nein, wir arbeiten, wir haben sehr sympathische Kunden. Und die Kunden passen zu uns. Und alles andere interessiert mich eigentlich nicht, wie man uns wahrnimmt und jetzt Hype und so. Weil es muss ja, wir müssen ja arbeiten und nicht Hype in einer Einrichtung arbeiten. Und wenn es zu fest aufgeräumt ist, wenn sie auf das gehen wollen, dann können sie nicht kreativ sein. Es gibt nicht kreative Leute, die an einem kleinen Desk mit einem Block und einem Laptop dort eine Idee entwickeln. Gibt es nicht.
Gut, das weiss ich nicht. Aber dass es bei Ihnen nicht funktioniert, habe ich so vorgesehen. Jetzt, ich habe es vorhin gesagt, Sie sind etwa Mitte 40, haben schon ziemlich viel gemacht, sind früher mal Investmentbanker und Börsenchef. Sie gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Mit 16, was hätte Gary wollen werden? Was hätte Gary wollen machen?
Also mit 16 bin ich, das war in dem Jahr, wo ich Nachwuchsschweizermeister geworden bin, im Kunstturnen, 12-Kampf. Und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht einen Sport kann machen kann, wo nur auf etwas beschränkt ist. Ich muss immer verschiedenste Sachen gleichzeitig. Das war dann auch nachher in der Nationalmannschaft vom militärischen Fünfkampf. Ich war extrem sportlich früher. Jetzt noch ein bisschen. Ja. Und ich habe mir gesagt, wow, die Welt ist so offen. Also, ich möchte Börsenchef werden, bei der Gebirgsgrenadier Hauptmann und Helipilot. Und das muss alles mit 30 unter Dach und Fach sein.
Und dann haben Sie das gemacht?
Ja, mit 29,5 war alles drin. Aber das habe ich erst nachher gemerkt, dass das jetzt schon stattgefunden hat.
Aber das ist kein Witz. Sie haben mit 16 gewusst, dass Sie diese drei Sachen eiskalt werden wollen. Eiskalt. Also Sie sind ganz berechnend und planend.
Das Gefühl, das Unterbewusstsein geht dem nachher. Ich habe es irgendwo mal aufgeschrieben und dem Vater gezeigt. Dann hat er gesagt, gut, jetzt musst du Gas geben, dann hast du das.
Wieso diese drei Sachen? Wissen Sie das noch?
Nein, das andere, beim Militär, ich kann einfach Berge gerne, kann Skifahren und bin gerne braunen so im April, oder? Und ich habe gewusst, bei der Gebgren wird das so.
Das wird man Gebirgsgrenadier, ja, genau. Wenn man braun will sein. Ja.
Ich habe gerne Leistung und Action, das ist klar, das weiss man. Und kalkuliertes, intelligentes Risiko. Und das andere war, die Börse hat mich immer fasziniert, wie die Mechanismen funktionieren. Weltweit mit Handel und das ist, an der Börse musst du auch eine Weltgeschichte verstehen und Rohstoff und all das Zeug und wie eine Firma funktioniert und die Wirtschaft von einer Nation. Und Und das Dritte ist Helipilot. Das habe ich immer gut gefunden, weil das ist auch als Selbstdisziplin ist das gut, dass man eben mal an einem Ort muss ganz präzise bei den Books seriös gehen, sonst passiert etwas.
Das ist auch ein bisschen. Das ist interessant. Evelyn Binsack, die vor langer, langer Zeit einmal auf dem Stuhl gesessen ist, hat zum dem Teil, sie ist auch Helipilotin und hat dort zum Geld verdienen in Südspanien, ist sie geflogen zum Stromleitungen putzen.
Ja. Ui.
Und dann hat sie auch gesagt, da musst du sehr präzise, sehr konzentriert sein. Also das ist ganz ähnlich wie das, was sie sagen.
Ja, aber sie müssen das Kreative wegtun. Sie müssen Natur, im Heli müssen sie extrem die Natur beobachten. Das ist mit dem Helikopter so. Und ich hatte wahnsinnig gute Fluglehrer gehabt und das Glück gehabt, können, da von Zürich aus das zu machen. Und Helifliege, das ist auch etwas mit einer Maschine, Lernen auf einer Maschine hören, wo sehr eine feine Geschichte ist. Und Helifliege braucht einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, das weiss man, weil es ein instabiles Fluggefährt ist gegenüber einem Flächenflugzeug. Und es ist auch eine individuellere Geschichte. Das war es.
Sie haben gesagt, Sie haben das mit 16 Wellen irgendwie sich vorgenommen gemacht und dann sind Sie 30 gewesen und dann hätten Sie sich ja schon pensionieren lassen.
Ja, nein. Also, ja,
doch Spruch, nicht ganz.
Nein, den Spruch höre ich jemandem mal. Also pensionieren, wenn jemand schafft und sagt, jetzt lass mich pensionieren, dann geht er mental ab. Das ist der Anfang vom Ende. Und wenn jemand mit so einer Denkenshaltung schafft, sorry, dann durchs Leben geht, dann kommt es nicht gut. Dann wird er auch geistig, ich sage mal, alt. Oder langsam. Und das kann nicht. Und jeder Mensch ist ja anders. Bei mir ist es jetzt so, dass ich gerne möchte pensioniert werden, wenn der Deckel zugeht. Das ist meine Pension. Ich will immer irgendwie etwas machen. Vielleicht ein bisschen weniger aktiv oder anders oder in einer ruhigeren Art. Aber ich sage dem Leben. Jetzt lebe ich jetzt. Und dass es für andere Leute arbeiten heisst, das ist auch okay.
Von diesen Fähigkeiten, die Sie haben müssen haben, zum Investmentbanker und Börsenchef werden, gibt es Sachen, die Sie hier gelernt haben, die Ihnen heute dienen, bei diesen Expeditionen, bei diesen Lichtsachen, die Sie machen?
Ja. Ich habe einfach noch die Swiss Banking Schule gemacht und dort habe ich dann auch noch ein bisschen mehr mitbekommen, wie man Sachen kalkuliert und den Wert von einer Aktie und.
Zahlen sind wichtig.
Ja, Zahlen und auch das Anführen, wie etwas funktioniert. Und ich habe dann plötzlich realisiert, als ich mit meinen Sachen, mit meinen Events angefangen habe und mit diesen Beleuchtungen, dass dies, oder das Design, was auch immer das ist, habe ich gemerkt, jedes Produkt, das ich habe, ist eine Aktie, wie bei einer neuen Emission. Und das muss ich pflegen, dass der Wert der Aktie steigt. Die einen steigen schneller, die anderen weniger schnell, die einen muss ich wieder versorgen, einstampfen. Aber am Schluss muss das Portfolio das sein, was ich repräsentiere. Und das ist dann die Unternehmung.
Völlig einleuchtend.
Es ist einfach, ich habe es vorher schon gesagt.
Trotzdem, der Wechsel, also von außen, wenn man es auf dem Papier liest, denkt man, wie kommst du jetzt auf die Idee oder wie spürst du das von einem Menschen, der Börsenchef ist, dass man eine Eventagentur auftut. Wie ist der Wechsel dort passiert? Wann ist das gewesen? Warum?
Vor 13 Jahren. Ich bin als Banker oft bei Events auch eingeladen gewesen. Ich hatte das Glück, für eine Kleinbank schnell Karriere zu machen. Bin auch ins Ausland geschickt worden, Hongkong, mitgeholfen Filialen dort betreuen, Frankfurt. Ich habe schon dort ein Marketingkonzept geschrieben, weil ich noch den Marketingplaner als Banker machen durfte. Einer von den ersten in der Schweiz. Sie haben mich zuerst zurückschicken. Wieso tut man Banker eigenössischen Marketingplaner? Das braucht es nicht. Heute ist Marketing in einer Bank sehr wichtig. Und ich habe dann gemerkt, bei diesen Sachen, auch gleich in der Geschäftsleitung war, da ist mehr herum. Und dann habe ich mich entschieden, in die Selbstständigkeit, ich kann immer etwas selber machen. Ganz früh wollte ich mal ein Sportgeschäft auftun mit 18 und Bergsteigerartikel und Velo verkaufen, aber das hat sich dann auf die Schweiz bezogen. Aber ich habe dann gemerkt, da liegt mehr Potenzial herum und dann habe ich mich entschieden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen und die Anlässe und die Produkte, die ich aufbaue, wie in Form von Aktien zu fahren.
Aber nochmal, es muss ja irgendetwas zusätzlich geben, wo sie gelustet hat, um das zu machen. Weil sie hätte sich ja können selbstständig machen und im Bereich Investment zum Beispiel bleiben. Also was war es, was sie dort gefunden haben? Das ist es.
Ich hatte das Glück gehabt, dass ich auch viel reisen konnte. Ich war vor 14 Jahren schon in China für die Bank. Es ist noch spannend, wie man einreisen musste und so. Und auch auf Hawaii habe ich einfach Kunden besuchen. Und das hat mich das hat mich immer gelustet zum Reisen. Und ich habe ein Reisen in mir rein. Mein Vater ist Schweizer, meine Mutter ist Libanesin, Phönizier, die haben ja Mittelmeer beherrscht, nur mit Handeln, oder? Und das ist ein bisschen vermutlich der Ursprung, wo ich gesagt habe, so, jetzt machen wir das so.
Ich glaube, ein Teil von diesem Blut, der muss bei Ihnen noch gelandet sein, oder? Von den Phöniziern.
Ja, segelt immer noch.
Wir hören ein wunderbares Stück Spentele Stelle von der Emma Chaplin. Woher kennen Sie die Frau?
Von meiner Frau. Ganz einfach. Sie hat mir vor 8 Jahren die CD kommentarlos an der Weihnachten geschenkt, die Renate, und hat gesagt, das ist genau Musik, die zu dir passt. Das ist eine Frau, die Sängerin, die relativ unbekannt ist. Ich finde es irrsinnig schön.
Das ist der Fokus. Zu Gast ist der Gary Hofstetter, Lichtkünstler auf Auftrag, Eventorganisator. Das ist so das eine, was er macht, mit viel Erfolg. Ein spezieller Teil von seinen Lichtinstallationen sind die sogenannten Lichtexpeditionen. 2003, 2005 in der Antarktis, letztes Jahr in Ägypten bei der Pyramide von Gizeh. Wie kommt so eine Expedition zustande? Was ist die Idee dahinter? Also wir haben am Anfang von der Sendung kurz darüber geredet, aber vielleicht sind nicht alle schon seit rund 40 Minuten dabei. Sie sagen, sie wollen so Expeditionen machen, weil sie wollen auf, ich sag jetzt mal, auf die Umwelt hinweisen, eine Nachhaltigkeit bewusst machen.
Ich möchte das an zwei Beispielen kurz erläutern. Einerseits komme ich selber auf die Idee. Ich würde das gerne ins Rampenlicht stellen, weil das ist wichtig, das ist das Thema, oder könnte das Thema werden in ein paar Jahren, dass man es jetzt schon erkennt.
Bei was ist das beispielsweise so gewesen?
Ja, im Jahr des Wassers, in Zusammenarbeit mit der UNESCO, bin ich die Eisberge beleuchtet in der Antarktis. Und dort hat man erst einmal über Ozonloch geredet und so, und noch nicht über Klimaerwärmung so stark.
Das ist 2003. Das heisst, genau. Die Expedition ist im 2003. Ja. Wann hat dann die Vorarbeit angefangen?
Die hat etwa 2001 angefangen. Mit den Argentiniern, mit den Botschaften, mit dem Militär.
Sie müssen vielleicht ganz vorne anfangen, damit wir uns ein Bild machen können. Sie haben die Idee gehabt, das Gefühl gehabt, man muss etwas mit der Antarktis machen, oder was? Was ist die Idee gewesen?
Genau. Man muss etwas mit der Antarktis machen. Jetzt, wenn die Erde nicht mehr wärmer wird, dann die Gletscher. Wie entsteht ein Eisberg? Ein Eisberg entsteht dann, wenn ein Gletscher vom Festland, Nord- oder Südpol, Grönland, ins Meer rausgestossen wird. Das ist normal. Und er bricht dann vorne irgendwann einmal ab, weil er ja von hinten angestossen wird. Und dann ist er zu schwer vorne und dann bricht es. So entsteht ein Eisberg. Wenn jetzt die Gletscher zu warm haben, bricht es vorne schneller und weiter hinter. Und der Gletscher zieht sich zurück und das Eis ist wärmer. Das heisst, es brechen mehr Eisberge ab. Also hatte ich die Idee, die als Mahnmal zu beleuchten. Und da habe ich das alles unternommen mit Luftfracht und dann hat mich eine Reiseorganisation mit unterstützt. Und dann sind wir dort oben auf einem russischen Schiff über Drake Passage.
Gut, aber Moment, das tönt jetzt, wie wenn das ratzfatz gegangen wäre. Ich nehme an, da sind wahrscheinlich ein paar Monate oder ein Jahr oder zwei dazwischen gewesen. Können wir das noch ein bisschen genauer haben? Also, weil, ich meine, Sie haben vorher gesagt, das Beleuchten ist nachher 1%. Jetzt würden wir gerne die 99 mal noch ein bisschen genauer anschauen.
Also gut, die Antarktis wird von 12 Nationen verwaltet, ist kein eigenes Land. Das ist in Sydney die Organisation. Da muss man dort anklopfen, weil du kannst nicht einfach Eisberge beleuchten, weil, gut, das hat es noch nie gegeben in der Evolutionsgeschichte der Erde, aber man tut gescheiter mal ein bisschen das offiziell vorsondieren. Dann, dort, wo angeplant worden ist, in die Antarktische Halbinsel, das wird verwaltet durch Argentinien. Also bin ich vorgeladen worden zum argentinischen Botschafter nach Bern. Super begeistert. Ich habe gerade angefangen, Brief schreiben, Empfehlung schreiben und das nach und ein Eires runter, dann ist es mit dem Militär diskutiert worden, dann ist es losgegangen mit den Russen in Petersburg, dort ist die Firma, die Schiff betreibt, die Expeditionsschiff, wo man dann Reisen drauf buchen.
Also es sind keine Argentinier gewesen, die dann irgendwie mit ihnen können dort oben schippern, sondern eine Bewilligung haben die Argentinier müssen geben, aber die Russen sind die auf dem Schiff gewesen.
Antarktis Treaty in Sydney. Dann die Argentinier müssen es okay geben, dass sie ihrem Teil, Verwaltungsteil stattfindet. Die Argentinier haben aber auch den ganzen Zoll müssen bewilligen, weil man über Argentinien in die Antarktis ist. Das war dann eine ganz andere Übung gewesen, dort mal noch. Und dann hat man mit der Swiss die Luftfracht in den Griff müssen bekommen. Und es war super gewesen, wie die das gemacht haben. Und dann ist man dort oben. Nein, im Vorfeld hast du noch von der Russen die Bewilligung gebraucht, weil sie müssen sich vorstellen, die Eisberge, das habe ich schon gewusst, bevor ich da war, durch die Abklärungen, durch das Lesen, Film schauen, die Eisberge, die fliessen ja im Wasser, die schwimmen. Die haben eine gewisse Geschwindigkeit. Alle etwa ähnlich, je nach Zustand von der Strömung. In einer Bucht ist das auch so. Jetzt, ich habe aber Strom gebraucht auf dem russischen Schiff für meinen Projektor. Und ich weiss, dass die Schiffe haben zwei Motoren und zwei Wellen, Antriebswellen. Und ich habe gewusst, der Captain macht nur mit, wenn ich ihn dann so weit habe auf dem Boot, wenn sein Schiff safe ist und er das noch manövrieren kann. Jetzt gibt es aber Gesetz. Du darfst zur Nacht nicht näher als 1,5 Kilometer an Eisbergen hin. Ich habe aber 150 Meter hin müssen.
Jetzt muss man sonst nichts mehr gesehen hätte.
Ja. Und aus Sicherheitsgründen, es gibt Gesetze. Jetzt habe ich dem das verklickern und nach 2-3 Watt kann dann auch sagen, ich muss einen Dieselgenerator nächste Nacht, vielleicht wäre es gut, den abzuhängen, dass meine Maschine Strom hat. Und wir gehen ja für das in eine Bucht, dass es nicht so gefährlich ist und der noch mit einem Propeller kann da Schrauben manövrieren. Und so ist dann das alles ein bisschen entstanden.
Also gut handeln und verhandeln und überzeugen können, ist ganz ein wichtiger Faktor.
Das ist vordergründig. Bevor sie das anfangen, müssen sie am anderen seine Position und das, was er Auflagen hat und was seine Bedürfnisse ist, das müssen sie vorher selber erahnen und wissen und herausfinden. Sonst müssen sie gar nicht diskutieren.
Also es hat geholfen, dass sie Hauptmann im Militär
ja,
sind.
Ich bin ein Mensch, der viel beobachtet und schaut. Ja.
Dann haben sie den also dazu gebracht, dass er mit seinem Riesenkahn, wie gross ist das Schiff?
110 Meter.
Okay, 110 Meter kann irgendwie 150 Meter an so einer Gletscherwand gefahren ist.
An einem Eisberg, der 65 Meter hoch ist, einen Propeller abgehängt hat. Wir konnten den Strom ab dem zweiten Motor nehmen. Und er hat extra einen Matros angestellt, der rundum immer geschaut hat, nachts, dass nicht andere Eisberge an sein Schiff geschwemmt werden. Und in dieser Bucht war es relativ windstill gewesen. Das heisst, er hätte jederzeit mit einer Schraube sich wegmanövrieren.
Ja, es klingt, wie wenn es überhaupt kein Problem wäre. Ich glaube, es ist nicht ganz so gewesen, oder?
Nein.
Also sie haben heute noch so Freude, wenn sie daran denken, wenn ich sie anschaue.
Ja, es gibt auch andere Geschichten, die sind überhaupt nicht lustig. Im April in der Arktis, in Grönland, alles vorbereitet, mit einem Helikopter zu starten am nächsten Tag, mit den Projektoren drin, Generator angehängt, im Tiefflug in dieser UNESCO-Bucht um die Eisberge beleuchten. Der Helikopter ist 24 Stunden, bevor wir eingestiegen sind, abgestürzt, mit 15 Leuten an Bord. Die haben es zwar überlebt, das war im Landeanflug, wo die Turbine am meisten Leistung braucht, dann ist der 15 Meter über Boden Ende und das Loch ab. Und wir hätten in dem Helikopter sie am anderen Tag mit Volllast, mit schon legal unterwegs, aber voll wirklich. Da hat der Captain noch gesagt, hey, wir wären, wenn es jetzt nicht passiert wäre, heute Abend, wir wären morgen alle minus 2 Grad Wasser, irgendeinen Kilometer vor der Küste, hättest du wählen können, Starkstromschlag, ertrinken oder irgendeinen Rotor im Kopf.
Also Glück gehabt.
Ja.
Wenn wir zurückgehen auf die Antarktis-Geschichte, sie haben dann dort einen Eisbär an den Eisberg projiziert. Was war da die Idee gewesen? Also warum das Bild, das dann auch um die Welt ist?
Ich möchte am Anfang des Gesprächs, haben sie mich gefragt, was ist denn kreativ? Ich meine, es braucht vielleicht nicht viel oder viel, bis sie auf eine Idee kommen. Ich gehe in den Südpol runter, wo die Pinguine wohnen und nicht Eisbären und mache im gegenteiligen Ding von einer Wüste eine Fata Morgana im Eis. Ein Eisbär.
Ja gut, aber jetzt braucht das irrsinnig viel Übersetzung als Zuschauer. Ich sehe doch irgendeinen Eisberg und einen Eisbär darauf projiziert und alles andere realisiere ich doch gar nicht. Also ist doch zu kompliziert.
Für mich nicht. Ich bin ein Lustbub, ich habe Freude an dem. Für mich stimmt's.
Und Nachhaltigkeit, haben Sie jetzt gefühlt, das war 2003 gewesen?
Ja, das war's. Und das ist um die Welt. Und das langt schon.
Das langt Ihnen dann?
Das langt schon. Man hat sich Gedanken gemacht, man hat über das Bild geredet, man hat über die Idee geredet, hey, wie kommt einer drauf, einen Eisbär bei den Pinguinen zu projizieren, der gar nicht dort ist. Und jetzt möchte ich Ihnen mit dem auch zeigen, was mit Licht machbar ist. Sie können etwas zeigen, wo eigentlich gar nicht stattfindet, aber trotzdem etwas anstößt zum Nachdenken. Und das ist gleich bei der Auftragskunst, wie jetzt in Abu Dhabi unten oder in Washington bei der Kathedrale nächsten Monat oder in London für den Prinz Andrews Ballett, das National Ballet. Ich projiziere Sachen an, wo die Leute darüber studieren, in Form von Auftragskunst, wo etwas verzaubert wird. Anlass entsprechend.
Also Sie sagen, indem ich etwas sehe, was ich schon tausendmal gesehen habe, indem ich es anders anschaue, passiert bei mir etwas.
Ja. Habe ich das Grossmünster ein paar Mal jetzt beleuchtet am Zürichfest, am Silvester. Ich komme oft immer noch E-Mails über von Leuten, die mir sagen, es ist ja schon Wahnsinn, jetzt wohne ich so lange in dieser Stadt Zürich, habe das Grossmünster gar nie mehr wahrgenommen und seit das beleuchtet worden ist von mir, jedes Mal erkenne es wieder in der Stadt, wenn ich arbeite oder so. Das ist die Faszination vom Licht.
Die Vergänglichkeit von dem, was Sie machen, stört Sie nicht?
Nein. Es ist ja auf Bilder festgehalten. Die einen haben es gesehen, die anderen reden darüber. Und die Freude haben, haben Freude und die anderen haben keine Freude. So what? Jeder kann das rausnehmen im Leben, was er will.
Ist das auch das Motto, das Sie versuchen, Ihren Kindern weiterzugeben? Sie haben zwei Töchter.
Ja, genau. Die gehen ins Bett, Schleifschuhe fahren, Eiskunst laufen. Machen Leistungssport und die müssen das eben genau auch niederlagen und zeigen, das ist so nah zusammen und durchheben und durchziehen und daran arbeiten und Disziplin.
Das klingt nach einem brutal strengen Papi.
Nein, das Sportministerium hat meine Frau übernommen. Ich bin der Hauptsponsor von dem Ganzen. Und die werden jetzt schon so erzogen, dass wenn man mal keine Freude hat an dem, was man macht, tut man nachher durchbeissen, aber wenn es für draussen ist, das Engagement, dann soll man einen anderen Weg suchen. Man soll nicht etwas weiter zwingen.
Also heisst das auch, dass Sie nicht den Rest des Lebens Lichtinstallationen werden machen?
Ja, vielleicht, ich weiss nicht. Vielleicht mache ich übernächste Woche eine Reinigungsfirma auf. Mit einem Fahrzeug im Giraffenlook. Das weiss man alles nicht.
Wir haben jetzt ein bisschen viel zurückgeschaut, was Sie bis jetzt schon so realisiert haben. Wenn wir noch ein bisschen vorher schauen, Sie haben gesagt, Abu Dhabi ist das nächste Projekt in ein paar wenigen Tagen. Beleuchtung vom Emirates Palace, das ist ein riesiges Gebäude, es ist eigentlich ein Hotel, das schon aussieht wie ein Märchenschloss. Was wollen jetzt die Scheichs dort unten noch von Ihnen?
Das ist das erste Filmfestival vom Mittleren Osten. Das wird ein Filmfestival für Investoren sein. Und jetzt haben wir vorgestern 1,8 Tonnen Luftfracht aufgegeben mit 16 Flugboxen, 6 Projektoren. Das ist ein Wahnsinn, alles demontieren. Das ist jetzt schon unten. Wir fliegen hinten rein nächste Woche und eröffnen. Ich habe den Auftrag, das Filmfestival eröffnen. Und am VIP-Tag, das ist dann übernächste Woche, läuft der Film Lawrence of Arabia. Und da werden all die Scheichen und die Investoren und alles dort unten eingeladen. Ich handle im Auftrag vom Kronprinz von den Emirates, also der Nachfolger vom Ganzen, der aber der Chef ist von Abu Dhabi, Scheichtum, mit seinem Kulturministerium. Das ist mein Auftraggeber.
Und was tun Sie denn an Zaubern, an die Fassade?
Darum habe ich heute ein bisschen Augenring, die ganze Nacht dran geschafft, am ganzen Wochenende. Es werden fototechnische Filmaufnahmen sein und es werden aber auch handgemalte Sachen sein, die ich sehr genau muss und sehr plakativ malen, dass man erkennt nach arabischem Muster.
Also noch ein bisschen genauer? Ich glaube, man sieht es noch nicht vor dem Auge.
Nein.
Fotos?
Fotos aus Filmszenen, die gezeigt werden, das ist einfach. Aber da muss ich jetzt rechnen von den Dimensionen und über 6 Projektoren rein. Und das andere sind, ich muss arabisch malen, habe ich noch nie. Und ich habe ein ganzes Weisungsbüchlein bekommen, was ist arabisch Emirate, was ist arabisch Abu Dhabi und was ist arabisch Ägyptisch. Die haben untereinander auch noch ein bisschen Abgrenzungen. Und welche Farbe ist gefragt und welche Farbe ist tabu?
Was dürfen Sie nehmen, was nicht?
Ich muss Violett nehmen, Rosa, Bordeaux und für den Scheich muss ich grün malen zwischendurch. Das ist die heilige Farbe vom König.
Jetzt ist es ja möglich, dass vielleicht nicht alle auf Abu Dhabi können fliegen in der nächsten Zeit, um sich das einmal anzuschauen. Wenn wir jetzt etwas wollen vom Gary Hofstetter sehen in nächster Zeit, ich sage jetzt mal mindestens in der Schweiz,
ja.
Wo kann man dann hin?
Eben, man sagt ja, ich sage, mit Lichtkunst beschäftigt. Das habe ich nicht nur mit Projektionen zu tun. Projizieren heisst etwas anstrahlen. Ich arbeite auch mit Feuerwerk, ich arbeite mit Feuer, ich arbeite mit anderen Lichtinstrumenten. Und wir sind mit der Firma Osram ein bisschen näher dran und Tarchetti. Viele Leute fragen mich auch nach Fixinstallationen, jetzt an ganze Schlösser, Architekturbeleuchtungen. Und in diesem Zusammenhang musste ich mich auch anders müssen, ein bisschen erkundigen, positionieren, auch noch eine Ausbildung machen. Und das Life on Ice, die Eisbahn vom Landesmuseum, die geht jetzt ins Lakeside raus. Das ist ein Restaurant am Zürichsee, Tiefenbrunnen. Und dort steht ein riesen Baum in diesem Park. Das ist alles okay, die Stadt, die Regierung, Kanton bewilligt. Und dort tue ich eine Eisbahn um den grossen Baum herum. Und diesen Baum, weil es nichts hat zum Anleuchten, tun wir diesen Baum inszenieren mit Licht. Ob das dann mit Lämpchen geht, das ist dann dahingestellt. Aber da sind wir jetzt dran. Und das wird sicher irrsinnig schön am Zürichsee, am Ufer Schliffschuh fahren, um die Berge schauen und nachher in der Walliserstube ein Fondue nehmen.
Gut, wir beenden die Sendung mit einem Werbespot. Ich sage danke vielmals, Gary Hofstetter. Viel Erfolg, gute Reise auf Abu Dhabi. Und das letzte Musikstück, das wir hören, ist, ich habe gesagt, noch nie gehört, aber es ist nicht so. Wenn man es hört, kennt man es, glaube ich, der Percy Faith Orchestra Theme from a Summer Place. Ich wünsche allen einen ganz schönen Montagabend. Danke fürs Zuhören, sagt Marina Villa.
DRS3 Podcast.